DW Menschen und Märkte.
Was die Griechen vom Reformpapier ihrer Regierung halten, wie ein deutscher Ökonom darüber denkt, Russlands Abhängigkeit von Europa und wie sich die EU-Kommission die Zukunft der europäischen Energieversorgung vorstellt. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Es war ein hartes Ringen und ein banges Warten, bis die griechische Regierung ihre Vorstellungen über die nötigen Reformen in ihrem überschuldeten Land in schriftlicher Form vorgelegt hatte. Das Einverständnis der Europartner kam dann aber vergleichsweise schnell. Nun könnte es für die nächsten Monate an dieser Front relativ ruhig bleiben, wenn die Griechen ihre Reformversprechungen denn auch umsetzen. Was halten die Hellenen denn eigentlich von den Vorstellungen ihrer Regierung, Thomas Burmann?
Die Wahl in Griechenland ist heute genau einen Monat her. Zehntausende Anhänger der Linkspartei Syriza tanzten damals auf den Straßen Athens und jubelten: Endlich ist die Sparpolitik vorbei. Doch nun hat die neue Regierung von Ministerpräsident Tsipras mit den anderen Euro-Ländern vereinbart, dass die Sparpolitik eben doch irgendwie fortgesetzt wird. Klar, dass etliche Wähler enttäuscht sind.
Vor den Wahlen haben sie anders geredet. Jetzt machen sie genau die alte Politik weiter. Nichts wird sich ändern. Es wird noch lange dauern, bis sich etwas verbessert hier. Aber hoffen wir, dass es wenigstens ein bisschen besser wird.
Sagt ein 62-jähriger Arbeitsloser aus Athen. Ja, ein Funken Hoffnung bleibt, denn die gestern unterschriebene Reformliste sieht durchaus vor, etliche Sozialleistungen zu erhöhen. Zum Beispiel kostenlose Gesundheitsversorgung für Personen ohne Einkommen oder kostenloser Strom für arme Familien. Allerdings stehen all diese Leistungen unter dem Vorbehalt, dass es die Regierung in Athen auch wirklich schafft, mehr Steuern von den Reichen einzunehmen und die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Der konservative Parlamentsabgeordnete Notis Mitarakis ist erleichtert, dass all die Wahlversprechen der Linkspartei Syriza aus dem Regierungsprogramm verschwunden sind. Diese Versprechen seien eh unrealistisch gewesen.
Sieht ganz danach aus, als wäre Griechenland wieder zurück beim ursprünglichen Hilfsprogramm, nur dass sie es jetzt anders nennen. Was wichtig ist, Griechenland muss seine Reformen fortsetzen, Investoren anlocken. Nur so kann der Lebensstandard wieder verbessert werden.
Die Traditionszeitung der politischen Mitte, Tanea, sieht das so ähnlich und schreibt, die Reformliste von Finanzminister Varoufakis habe viele Ähnlichkeiten mit der Politik der abgewählten, konservativ geführten Regierung. Und die Zeitung Eleftheros Tipos warnt vor einer Flut von neuen Steuern. Und zwar nicht nur für Reiche, denn die neue Regierung wird möglicherweise auch die Mehrwertsteuer in Griechenland erhöhen. Die Minister der neuen Regierung weisen all die Kritik zurück und geben sich nach wie vor optimistisch.
Das griechische Volk wartet darauf, dass wir es aus dieser Sackgasse herausführen.
So Landwirtschaftsminister Vangelis Apostolou. Tatsächlich genießt die neue griechische Regierung noch immer großes Vertrauen bei vielen Bürgern. Zum Beispiel bei dieser Rentnerin aus Athen.
Wenn unsere frühere Regierung so verhandelt hätte wie die jetzt, dann stünden wir jetzt besser da. Denn die neue Regierung versucht wenigstens was zu erreichen. Also ich bin jedenfalls optimistisch, obwohl ich die jetzige Regierung gar nicht gewählt hatte. Ich war bei den anderen. Aber jetzt halte ich zur neuen Regierung. Wenn die Erfolg haben, werde ich sie unterstützen.
Aus Athen berichtete Thomas Burmann. Na, mal schauen, was die nächsten 4 Monate denn so bringen. Einer, der diese ganzen Bemühungen für völlig überflüssig, für aussichtslos und sogar schädlich hält, ist der Chef des Münchner IFO-Wirtschaftsforschungsinstitutes Hans-Werner Sinn. Keine Woche vergeht, in der er seiner Überzeugung, die Griechen sollten doch lieber den Euro wieder verlassen und gegen ihre alte Drachme eintauschen, nicht klar macht. Mein Kollege Thomas Spahn hat ihn zu seiner Einschätzung der aktuellen Lage befragt.
Herr Sinn, Sie haben die Euro-Griechenland-Rettung von Anfang an kritisiert. Bestätigt Sie nun die Meldung, dass Griechenland wohl auch noch ein drittes Hilfspaket braucht?
Ja, leider. Wir hatten ja vor 5 Jahren die gleiche Diskussion wie heute über den Grexit und soll man also neues Geld geben. Das tat man. Griechenlands Schulden bei anderen Staaten der Eurozone und der EZB sind von 50 auf 263 Milliarden Euro hochgegangen. Und was war die Konsequenz? Die Arbeitslosigkeit in Griechenland hat sich in diesen 5 Jahren ziemlich genau verdoppelt. Also der ganze Weg funktioniert ja nicht. Und insofern hat der griechische Finanzminister Varoufakis ja recht, wenn er sagt, dass dieser Weg nicht funktioniert. Nur seine Schlussfolgerung, dass man jetzt noch mehr Geld geben muss, ist ja nicht die richtige. Sondern Griechenland muss wettbewerbsfähig werden, indem es billiger wird. Man wurde ja viel zu teuer in dieser inflationären Kreditblase, die der Euro hervorgerufen hat. Man muss runter mit den Preisen und das ist die harte Wirklichkeit. Jetzt weiß ich nicht, wie das gehen soll in der Eurozone.
Herr Sinn, lassen Sie mich kurz einhaken da. Griechenland will und soll ja nun umsteuern. Varoufakis hat das ja immer betont und die Verarmung erstmal stoppen. Ist die in Brüssel nun vereinbarte Reformliste nicht wenigstens in diesem Punkt richtig?
Nein, das ist ja ein wachsweiches Papier. Die ganzen Auflagen, die da gemacht worden sind, damit das Land wieder wettbewerbsfähig wird, die werden ja nicht erfüllt. Ja klar, Verarmung stoppen durch mehr Geld, das kann man immer. Aber die Leute brauchen ja Arbeitsplätze. Und um Arbeitsplätze zu haben, muss man billiger werden. Im Euro ist es kaum möglich. Das Land bräuchte eine Abwertung. Wie alle Länder, die Schuldenschnitte hatten, wie Griechenland, praktisch sich gerettet haben durch eine Abwertung der Währung. Nun sind die Griechen im Euro und sie sind quasi gefangen da drin.
Aber nehmen wir Ihr Modell mal. Mit einer schwachen Drachme statt dem Euro werden doch Importe teurer und der Schuldendienst noch kostspieliger. Wie soll Griechenland das leisten?
Den Schuldendienst können sie ja sowieso nicht leisten. Wir müssen die griechischen Staatsschulden zum Teil erlassen. Das Land ist pleite und man muss der Wahrheit ins Auge schauen. Es nützt auch nichts, immer wieder neue Kredite zu geben, um die Pleite zu verzögern. Also so oder so kriegt man sein Geld nicht wieder als Gläubiger.
Wenn Griechenland rausgeht, was wird denn aus den Staatsschulden? Beispielsweise müsste Deutschland allein dann Ausfälle von rund 80 Milliarden Euro verkraften?
Nein. Die müssen wir jetzt auch verkraften. Das Geld ist weg. Die Illusion, man kriegt es wieder, indem man die Geldmenge erhöht, immer mehr Kredite gibt, ist doch aberwitzig. Das wird ja immer mehr, wenn sie im Euro bleiben. Während wenn sie austreten, bleibt es bei den 80 Milliarden. Das ist halt der Punkt. Und nicht nur das, es hilft ja vor allem der griechischen Bevölkerung. Was wir hier tun, ist doch auf dem Rücken der griechischen Bevölkerung. Die Menschen sind arbeitslos, zu 26-27%. Die jungen Leute haben zur Hälfte, wenn sie nicht in der Schule sind, keine Stellen. Wir opfern eine ganze Generation für eine Idee, dass nun alles so im Euro zusammenbleiben muss, wie es ist. Warum machen wir das System nicht etwas flexibler? Man kann raus, später wieder rein. Wenn man rausgeht, kann man abwerten. Durch die Abwertung hören die Griechen auf, Agrarprodukte zu importieren. Sie gehen zu ihren Bauern, die haben wieder zu tun. Die Touristen kommen aus der Türkei zurück. Die reichen Griechen bringen das Land dann zurück. Im Moment fliehen sie aus Griechenland. Aber wenn man abgewertet hat, dann kommt das Land zurück und es wird investiert. Es gibt einen Bauboom. Das ist ökonomisch doch alles ziemlich offenkundig.
Sagt der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstitutes IFO, Hans-Werner Sinn, im Gespräch mit Thomas Spahn. Den Menschen in der Ukraine geht es nicht gut und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Im Gegenteil, gerade erst hat die Regierung in Kiew beschlossen, Sozialleistungen zu kürzen und die Preise für Strom und Gas deutlich anzuheben. Und das, obwohl viele Ukrainer sich die Heizung ihrer Wohnung schon kaum mehr leisten können. Der Hauptgrund dafür ist der aktuelle Konflikt mit Russland. Dabei übt Moskau natürlich auch wirtschaftlichen Druck aus, denn heizen kann in der Ukraine niemand ohne Gas aus Russland. Viele andere Länder in Ost- und Mitteleuropa sind ebenfalls auf russisches Gas angewiesen. Aber, berichtet Markus Sambale, Moskau selbst ist auch in hohem Maße abhängig, und zwar ausgerechnet von Europa.
Öl und Gas sind das Lebenselixier der russischen Wirtschaft und damit der ganzen Nation. Rohöl, Ölprodukte und Erdgas machen 2/3 der Exporte aus. Der Staat bestreitet gut die Hälfte seiner Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft. Der seit Monaten sinkende Ölpreis hat Russland jetzt in die Krise getrieben. Vor allem das Gas war und ist politisch ein entscheidender Machtfaktor, gerade im Verhältnis zur Europäischen Union. Erst gestern deutete Gazprom-Chef Miller an, ein neuer Streit mit der Ukraine über Gaslieferungen und Zahlungen könne auch Folgen für Westeuropa haben. Das könnte zu ernsten Transitrisiken für die Gaslieferungen nach Europa führen. Der Westen wirft Russland immer wieder vor, Gas als politisches Druckmittel einzusetzen und den Staaten günstige Preise einzuräumen, deren Regierungen dem Kreml wohlgesonnen sind. Doch geht die Abhängigkeit beim Gas in beide Richtungen. Ohne russisches Gas könnten Wohnungen im Westen kalt bleiben, aber gleichzeitig braucht Russland dringend das Geld aus dem Gasverkauf. Deshalb blieben die Gaslieferungen in den Sanktionsdiskussionen wegen des Ukraine-Konflikts außen vor, auf beiden Seiten. Seit sich die Krise mit dem Westen verschärft, tritt die russische Führung bei der Zusammenarbeit mit der EU auf die Bremse. Im Dezember verkündete Präsident Putin das Aus für die geplante Erdgasleitung South Stream. Damit sollte russisches Gas an der Ukraine vorbei direkt nach Südeuropa geliefert werden. Da die Haltung der Europäischen Kommission die Umsetzung dieses Projektes nicht fördert, da wir noch keine Genehmigung von Bulgarien bekommen haben, sind wir der Meinung, dass Russland die Verwirklichung dieses Projektes nicht fortsetzen kann. Die aktuellen Brüsseler Pläne für eine Energieunion dürften Putin darin bestärken, sich neue Absatzmärkte im Osten zu erschließen. Auch der Energieexperte Michael Kutichin erwartet mit dem Westen in Zukunft keine guten Geschäfte mehr. Viele Pläne von Gazprom, die Gaslieferungen nach Europa auszuweiten, werden durchkreuzt. Aktuelle Einschätzungen zeigen uns, dass das Volumen entweder gleich bleibt oder sogar sinkt. Das heißt, dass Gazprom seine Stellung auf dem europäischen Markt verliert. Die Führung in Moskau sucht ihr Heil deshalb vor allem in Asien. Russland und China haben im vergangenen Jahr einen Gasliefervertrag für 30 Jahre abgeschlossen, im Umfang von 400 Milliarden Dollar. Experten bezweifeln allerdings, dass sich das Projekt rechnet. Und schnell geht der Kursschwenk ohnehin nicht. Die erforderliche Gaspipeline nach China wird erst in einigen Jahren fertig sein. Auch deshalb bleibt Russland bei Gasexporten vorerst von der Europäischen Union abhängig.
Markus Sambale aus der russischen Hauptstadt. Ist die gegenseitige Abhängigkeit nicht fast sowas wie ein ökonomischer kalter Krieg? Tust du mir nichts, tu ich dir auch nichts, aber wehe wenn? Und die Szenarien, die dabei an die Wand gemalt werden, die sind alles andere als hoffnungsgrün. Das sieht die EU-Kommission ähnlich und denkt seither über so etwas wie eine Energieunion nach. Kai Küstner weiß genaueres.
Russland und die Ukraine streiten sich gerade erneut ums Gas. Immer wenn das passiert, wird auch die EU nervös, weil Moskau in solchen Situationen stets warnt, es könnte auch zu Lieferengpässen nach Europa kommen. Er sei in fast ständigem Telefonkontakt mit beiden Seiten, bestätigte jetzt EU-Kommissionsvize Šefčovič. Gegenwärtig versucht sich Brüssel also erneut als Vermittler. Die EU-Lektion für die Zukunft angesichts der Ukraine-Krise aber lautet, wenn wir unsere Energiezufuhr sichern wollen, müssen wir unabhängiger von Russland werden. Russland wird ein Partner der EU bleiben und ein wichtiger Gaslieferant. Wir wollen die besten Beziehungen zu Moskau. Aber wir müssen uns auch anderen Anbietern zuwenden, erklärt EU-Energiekommissar Caniete. Die Europäer streben also neue Energiepartnerschaften an, wie es in dem Kommissionspapier heißt. Zum Beispiel auch mit einigen Ländern am Kaspischen Meer, in denen fragwürdig mit Menschenrechten umgegangen wird, wie Turkmenistan oder Aserbaidschan. Sich breit aufzustellen, was die Anbieter angeht, ist strategisch wichtig. Es gibt Europa die Chance, auszuwählen und bessere Preise auszuhandeln. So der für die Energieunion zuständige Kommissionsvize auf die Frage, ob das denn eigentlich besser sei, als Verträge mit Putin zu machen. Bislang handelt jedes EU-Land einzeln die Bedingungen, zum Beispiel mit dem russischen Anbieter Gazprom, aus. Das will Brüssel ändern. Wir werden vorschlagen, dass die EU-Kommission Teil eines Verhandlungsteams ist, wenn zwischen Staaten wichtige Lieferverträge besprochen werden. Wenn mehrere EU-Länder gemeinsam und gebündelt auf Gas-Shopping-Tour gingen, so das Motto, dann ließen sich sicher bessere Preise und Bedingungen heraushandeln. Bislang ließen sich die Einzelstaaten, gerade auch Deutschland, bei Energieverträgen nur ungern über die Schulter schauen. Energiepolitik ist weitgehend nationale Angelegenheit. Was auch der Grund dafür ist, dass man bislang in Europa weniger von einer Energieunion als vielmehr von mal besser, mal schlechter miteinander verbundenen Energieinseln spricht. Die Lösung ist ein gemeinsamer Energiemarkt. Autobahnen machen ja auch nicht an Landesgrenzen Halt. Elektrokabel sollten das auch nicht tun. So der EU-Energiekommissar Caniete. Von dessen Heimatland Spanien aus es zum Beispiel derzeit fast unmöglich ist, Strom ins Nachbarland Frankreich zu liefern. Die Europäer wollen sich also intern besser vernetzen und gleichzeitig nach außen geschlossener und damit stärker auftreten. Dass Russlands Präsident Putin deshalb fürchten müsste, in Europa bald keine Gasabnehmer mehr zu finden, davon kann keine Rede sein. Aber ein bisschen weniger abhängig und damit auch weniger verletzlich will sich die EU schon machen. Auch wenn die Europäische Union noch weit davon entfernt ist, auch eine Energieunion zu sein.
Mit diesem Beitrag von Kai Küstner aus Brüssel geht unser Podcast für heute zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Morgen sind wir wieder für Sie da.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.